Jawollo, hallo und herzlich
Hallo.
willkommen zur neuen Woche im November, im schlimmsten Monat des Jahres, meiner Meinung nach.
Februar finde ich noch schlimmer.
Februar findest du schlimmer?
Ja, weil im November trägt man noch die Wärme aus dem September und dem Oktober mit sich.
Ich trage gar keine Wärme
mit
mir rum.
Das geht ja schon.
Und im Februar habe ich Geburtstag, deswegen ist der Monat für mich nicht ganz so schlimm. Ah, es hat geklingelt.
Oh, dann machen wir
wahrscheinlich
gleich
weiter. Oh, jetzt kommt
weiter.
Das Essen, was wir bestellt haben, was passend zu der heutigen Folge ist. Bis gleich.
Dann kann ich ja das Ganze ein bisschen moderieren, was hier passiert. So, Lilly geht jetzt zur Tür, weil ich ja noch nicht weiß, was es heute gibt. Wir haben nämlich vorhin überlegt, als wir über die Podcastaufnahme gesprochen haben, essen wir jetzt davor was, essen wir danach was? Nein, wir essen währenddessen was, weil das Thema von Lilly scheinbar essbar ist. Aber ich weiß noch nicht, was es ist. Lilly wohnt übrigens im 28. Stock ohne Aufzug, deswegen wird dieses Segment jetzt sehr, sehr lange dauern. Ah nein, da ist es schon. Okay, dann erkläre ich mal ganz kurz, was wir haben. Wir haben hier eine Pizza der Firma Standard.
Eine der besten Pizzerien Berlins.
Ja, Stand jetzt. tatsächlich war ich da auch schon öfters und finde die sehr, sehr lecker. Und ich bin gespannt, was das mit dem heutigen Thema zu tun hat. Weil bis jetzt ist es ja einfach nur eine Standardpizza.
Ja, jetzt gibt es eine Pause, weil wir essen jetzt erstmal was Leckeres. Und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Das war für euch eine ganz kurze Pause, für uns eine etwas längere und vor allen Dingen leckere, oder Flo?
Ach, es war sehr, sehr lecker. Und dazu gab es ein Bier und Pizza und Bier nach einem langen Arbeitstag. Ich würde jetzt sagen, dass ich nicht mehr komplett frisch bin, aber ich muss ja nur zuhören.
Ist nicht schlimm, ja, das wird hier ein ganz lockeres Gespräch. Wir wissen ja schon, worum es heute gehen wird, weil wir gerade eine leckere Pizza gegessen haben. Die Headline der Woche lautet: Deutschlands beliebteste Pizzen und wo sie in Berlin am besten schmecken. Aber um Berlin soll es nicht gehen, das kann ich schon mal sagen. Wir hören ja, oder wir haben ja wahrscheinlich Hörer Deutschland, wenn nicht sogar dachweit. Ich bin aber natürlich hängen geblieben, weil ich wissen wollte, was die beliebtesten Pizzen sind. Und frage dich jetzt mal, was glaubst du denn? Was ist denn die beliebteste Pizza der Deutschen?
Geht's um Belege?
Ja.
Ich glaube.
Direkt hier so eine Experten. Da gibt es ja unterschiedliche Arten. Ja, natürlich um Belege. Um was
über
denn
römische,
sonst?
Über neapolitanische. Ich glaube, die Deutschen sind richtig langweilig und lieben ihre Pizza Salami.
Richtig, das ist Nummer eins. Und was glaubst du, ist auf Platz 2?
Fungi.
Nee.
Dann irgendwas, was so ein bisschen ausgefeilt ist, aber eigentlich nicht. Quattro Stationi.
Nee. Thunfisch. Boah. Auch klassisch.
Ah, okay.
Und dann kommt die Margherita, dann Diavolo, dann Schinken und dann Speziale. Und ich kann sagen, ich kann mit nichts relaten.
Speziale ist mit Schinken und Pilzen, oder?
Und ist da nicht auch noch Paprika mit drauf?
Boah, Paprika auf Pizza finde ich.
Oh. Also, ich finde, also da muss ich wirklich sagen, da bin ich nicht Durchschnittsdeutsche. Was ist denn deine Lieblingspizza, Flo?
Ich nehme mal ganz kurz das Bier hier aus der Kamera, weil sonst machen wir permanent Werbung für die Marke Prost Bio-Pilz.
Naja, wir haben hier auch noch andere Marke Prost. Bayreuther Hell ist ja mein Lieblingsbier.
Und dann haben wir
noch Schoppes Blauer von Bär.
Ja, das war so mittel. Naja, was wollte ich gerade
sagen? Deine Lieblingspizza wollte ich wissen.
Deine Lieblingspizza. Meine Lieblingspizza. Also ich esse eine Fungi sehr, sehr gerne.
Sehr gut. Gut, dass ich eine bestellt hatte.
Und ich finde auf Pizza Salsiccia immer sehr gut.
Geil, dann haben wir schon mal, wir teilen uns die Lieblingspizza.
Wirklich?
Ich liebe nämlich Pizza Fungi auch, abgöttisch. Ich würde sagen, die kann ich immer essen. Mhm. Und dann kommt es drauf an. Ich mag, wenn Radicchio auf Pizza ist.
Das
finde ich wahnsinnig lecker. Oder manchmal eine gute Quattro Formaggi, finde ich auch mega lecker.
Oh, das ist mir immer zu viel Käse. Also wirklich, das ist mir zu viel.
Okay. Verstehe ich. Absolut.
Irgendwas, weil ich mag auch Margherita, aber die Fungi ist halt so ein bisschen die studierte Margherita. Da passiert noch ein bisschen was, da ist ein bisschen mehr los, da kann man sich ein bisschen mehr fallen lassen, reindenken.
Alles klar.
Ich lehne dich mal zurück, ne?
Ja, lehn dich zurück, weil ich möchte heute mit dir über Pizza reden. Ein Gericht, was, ich würde
aus
sagen,
Italien kommt.
Fast die ganze Welt kennt. Und ich würde auch sagen, auf das sich alle Menschen irgendwie einigen können, weil ich mich häufig frage, wie man gebackenen Teig mit Belag und Käse nicht mögen kann. Also manchmal ist ja sogar gar kein Käse drauf, dazu kommen wir aber später.
Ich hasse Leute, die so sagen, wenn ich auf eine einsame Insel ein Essen mitnehmen könnte, dann wäre es Pizza. Pizza könnte ich jeden Tag essen.
Du hast vor ungefähr 20 Minuten zu mir gesagt, dass du Pizza jeden Tag essen könntest. Denn du hattest ja, mich. Du hattest ja erst gestern Pizza und ich hatte mir ja Sorgen gemacht, dass das Thema dann heute ein bisschen zu spät kommt, aber dann hast du diesen Satz gesagt.
Nicht jeden Tag, also jetzt habe ich es 2 Tage hintereinander gegessen, jetzt reicht es auch jetzt mal so langsam auch. Wieder.
Ja, aber jeder mag Pizza, oder?
Absolut.
Und jede. Ich kann schon mal so viel verraten, es gibt viele Legenden und Mythen um die Pizza und mit ein paar von denen will ich heute aufräumen.
Richtig.
Zuerst möchte ich aber von dir wissen, ob du eigentlich weißt, woher die Pizza eigentlich kommt.
Das ist so eine Fangfrage, oder? Weil eigentlich denkt man ja Italien, aber eigentlich nicht. Lilly, mir fällt es gerade wieder ein.
Ja?
Ich habe so eine Shortlist von Podcast-Themen.
Aha.
Die ich immer erweitere, wenn ich irgendwo was sehe und mir denke, das könnte was werden. Und ich habe mir irgendwann mal aufgeschrieben, dass die Pizza oder so zum Thema Pizza oder italienische Küche, dass ganz viele Gerichte aus der italienischen Küche eigentlich erst durch Italiener, die in die USA ausgewandert sind, entstanden sind. Mhm. Dass es zwar natürlich so klassische italienische Gerichte gibt, aber viele erst durch so Exil-Italiener entstanden sind, so Carbonara und sowas. Das ist ja kein urklassisch oder ja, urtraditionelles italienisches Gericht.
Mhm.
Fällt da die Pizza auch mit drunter? Erstmal
finde ich es richtig interessant, dass du so eine Shortlist mit Themen hast, weil die habe ich nicht. Also ich bin jedes Mal, wenn ich mich um eine neue Podcast-Folge kümmere, so vor so einer weißen Seite und denke mir, okay, what's next? Und dann recherchiere ich und manchmal habe ich schon was aufgeschnappt oder so, aber ich bin wirklich jedes Mal, ich muss bei Null anfangen. Deswegen, das finde ich erstaunlich, dass du da schon so ein paar Themen bereitgestellt hast. Und ich kann dir auch sagen, dass du mit den USA nicht ganz falsch liegst. Wo bist du gerade? Ich sehe, du driftest ab.
Ja, ich bin in meiner Shortlist.
Aha, wie short ist die?
Hier, Pizza. Mehr Amerika als Italien.
Jetzt mach sie zu, nicht, dass da noch mehr Sachen drinstehen. Ja. Ich kann sagen, dass man nicht genau sagen kann, dass die Pizza aus einem bestimmten Land oder von einer bestimmten Person erfunden wurde. Das steht fest. Die Entstehung der Pizza erstreckt sich über mehrere Epochen und viele unterschiedliche Länder.
Wegen Sauerteig und
genau, der musste lange ziehen. Und vielleicht haben die USA auch etwas damit zu tun. So viel kann ich schon mal sagen.
Haben wir eigentlich schon gesagt, wo der Artikel herkommt?
Weiß ich nicht, ich kann es gerne nochmal sagen. Der Artikel der heutigen Headline stammt aus der Berliner Zeitung. Habe ich das schon gesagt?
Ich glaube nicht.
Okay, gut. Dann habe ich es jetzt gesagt.
Credits where credits due.
Richtig. Und wo wir schon mal dabei sind, liked und abonniert doch gerne diesen Podcast.
Piu, piu, piu.
Und bewertet ihn vor allen Dingen. Das gibt uns, wie sagt man?
Treibsand nach oben.
Rückenwind. Treibsand differently.
Ja.
Genau, also doch, Treibsand kann man.
Boah, wir hätten kein Bier.
Nee,
können,
ich merke auch.
Das ist wirklich heute ganz, ganz finster.
Also, unter der Woche trinke ich eigentlich auch eh keinen Alkohol. Ich habe ja eine Zeit lang immer beim Kochen so ein Weinchen getrunken. Ich merke so richtig, ja.
Kickt.
Ja, der kickt. Der Bier kickt. Der Bier kickt rein.
Der alkoholische Drink. So, jetzt ja. Labern wir schon.
Das
jetzt
wird
kommen wir mal rein,
die Folge.
Oder?
Ich muss sagen, es ist so viel, was ich zu erzählen habe. Deswegen müssen wir ein bisschen Strecke machen, okay? Wir starten beim Ursprung der Pizza. Es gibt einige Überlieferungen und man kann auf jeden Fall sagen, dass ich fange nochmal neu an. Alles hat so angefangen, dass seit Jahrtausenden Mehl und Wasser zu Teig vermischt wird und daraus etwas gebacken wird. Früher, also wirklich in den Vorfahren, bei unseren Vorfahren in der Steinzeit, wurde Mehl und Wasser gemischt und auf einem heißen Stein gebacken. Und man geht davon aus, dass das Backen eines dünnen, runden Brotes, also eines Pizzabodens quasi, ebenso weit zurückreicht, also bis in die Steinzeit. Es sind dann aber erst die Etrusker, die dieses Brot erstmalig nachweislich mit etwas belegen, und zwar mit Honig und Gewürzen. Weißt du, wer die Etrusker waren?
Boah, nicht so richtig. Haben die aber nicht auch was mit dem Wein zu tun? Ich habe das Gefühl, die kommen immer wieder, wenn es um Essen geht.
Könnte sein, weil die...
ein römisches Völkchen?
Römisch nicht. Die waren aber ein antikes Volk, das in Nord- und Mittelitalien lebte.
Ah.
Und heutzutage ist das so die Region Toskana und Umbrien, da okay. die Ecke. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass die was mit Wein zu tun hatten.
Die haben gut gewohnt, schick gewohnt.
Ja, ne? Die hatten es gut, ja. die Etrusker.
Das, ganz kurze, ich weiß, du hast viel auf der Liste,
ja.
ganz kurzer Exkurs.
Ja.
Ich verstehe nicht, wie Menschen irgendwann auf die Idee gekommen sind, nördlicher als den Alpen sich
niederlassen zu wollen.
Ja. Wenn du, keine Ahnung, also wenn du einmal in der Toskana warst, wie kommst du da auf die Idee, da irgendwie zu sagen, ey, komm, lass mal schauen, ob da noch was...
Meinst du, 800 vor Christus sah die Toskana schon so aus, wie sie jetzt aussieht?
Ja.
Dann verstehe ich es auch nicht.
Exkurs Ende.
Vielen Dank. Da befinden wir uns jetzt nämlich auch. 800 bis 350 vor Christus. Also ganz schön lange her ist das Ganze, ne? Die haben schon einen Teig mit Dingen belegt. Bald kommen aber auch schon andere Hochkulturen dazu, Fladen zu backen. Zum Beispiel Soldaten des altpersischen Königs Darius I. Grüße
ist ein gehen raus.
Persischer Herrscher ab 522 vor Christus gewesen. Die haben ihre Waffen als Pizzastein genutzt. Die haben auf ihren Schilden zwischen Kämpfen Fladenbrote gebacken. Die haben die übers Feuer gehalten und darauf Brot gebacken.
Das klingt nach so einer Challenge, weißt du? So, du sitzt irgendwie seit 3 Tagen irgendwo im Graben und wartest darauf, dass der Feind angreift und sagt, ey, wirklich, du wirst es nie machen. Du wirst nie auf deinem Schild eine Pizza braten.
Vor allen Dingen eine Pizza braten. Ja, das macht man wirklich nicht. Man bäckt sie ja.
Ja, auch
richtig. Das, ja. Die haben die auch dann belegt, mit Honig oder Datteln zum Beispiel schon. Die haben also, ich würde sagen, Berlin-Friedrichshain-Pizzen gebacken. Auch Berlin-Neukölln-Pizzen. Die antiken Griechen wiederum belegen den Boden schon vor dem Backen, im Gegensatz zu denen, die ich gerade aufgezählt habe. Und diese Praxis haben später auch die Römer übernommen, wie so vieles andere auch. Und erst dann wird die Quellenlage zur Pizza ein bisschen besser. Und ein Mann spielt dabei eine sehr wichtige Rolle. Den wirst du jetzt nicht kennen, deswegen gucke ich dich jetzt gar nicht so erwartungsvoll an. Marcus Porcius Cato Censorius, genannt Cato der Ältere.
Der hat die Zensur erfunden.
Oh Gott. Nein, ich will es ihm nicht absprechen. Er ist römischer Geschichtsschreiber und Politiker, deswegen vielleicht schon.
Aha.
In seinen Schriften von etwa 150 vor Christus erwähnt Cato einen flachen, runden, mit Zutaten belegten Teig, der auf einem heißen Stein gebacken wird. Mhm. Also da haben wir ein Schriftstück, was belegt, hier findet irgendwas Pizzeriges statt. Das ist etwas mehr als 100 Jahre später wird dann das älteste Kochbuch jemals verfasst, der Römer. Also ungefähr 50 vor Christus wird das älteste Kochbuch der Römer verfasst, von einem gewissen Marcus Gatius Apicius.
Otto Lengi.
Otto Lengi, römische Otto Lengi.
Römische Otto Lengi.
Und es heißt übersetzt über die Kochkunst. Mhm. Das finde ich einen schönen Titel.
Mhm.
Und auch da steht eine Art Pizzarezept drin. Aber die Pizza gilt damals als arme Leute essen und als einfaches Gericht. Und es interessiert sich niemand dafür. Die steht da drin, aber so viel Aufmerksamkeit wird ihr also nicht geschenkt.
Das sollte man mal den Kollegen von Standard erzählen, die uns hier bestimmt locker... Naja.
Ja, sag mal.
Was kostet das jetzt? 16?
Ja, ungefähr. Also ich habe 30 Euro für 2 Pizzen bezahlt.
Ja, siehst du mal, das ist doch ein guter Preis.
Das ist eine absolute Farce, dass in diesen neapolitanischen Pizzerien hier, dass die Preise da so hoch sind. Ich meine, die belegen die natürlich teilweise mit guten Zutaten, aber
15 Euro für eine Pizza
ist krass. Wir kommen später nochmal zu den neapolitanischen Pizzen, weil die eine Besonderheit darstellen. Aber ich finde die Preise auch nicht gerechtfertigt. So, auch mal hier Statement setzen. Gut. Weiter geht's in Italien. Wir befinden uns ja gerade hier bei den Römern. Mhm. Und dann gibt es natürlich die Stadt Pompeji in der Nähe von Neapel. Es wurden in den Ruinen von Pompeji Hinweise darauf gefunden, dass ein flacher belegter Teil mit überbackenem Käse verzehrt wurde.
Denkst du, wenn jetzt in Neapel diese Felder da wieder ausbrechen, dass man in 2000 Jahren auch sagt, man hat dort in den Trümmern von Neapel so Pizzareste gefunden.
Wahrscheinlich. Das fand ich heute übrigens ziemlich lustig. Man muss dazu sagen, also Flo und ich haben schon den ganzen Tag miteinander verbracht.
Vielleicht hört man das auch.
Vielleicht hört man das. Und Flo meinte vorhin so zu mir, hast du mitbekommen, in Neapel da der Vulkan, dass der wieder ordentlich am Brodeln ist? Und ich hatte wirklich, ich wusste ja, was ich für ein Podcast-Thema mitbringe und dachte so, that's suspicious, weil wir später über Neapel sprechen werden. Also deswegen war ich vorhin so ein bisschen verhalten.
Neapel ist mein römisches Reich.
Dieser Trend übrigens, ne?
Ja.
Ich habe den, glaube ich, nicht ganz verstanden, um vielleicht alle mal kurz abzuholen, die davon noch nie was gehört haben. Vor einigen Wochen kursierte im Internet.
Na, bei TikTok.
Ja, ist auch Internet. Bei TikTok, aber dann noch bei Instagram. Ja. Kursierten Videos, in denen meistens Freundinnen ihren Freund gefragt haben, hey Schatz, wie oft denkst du eigentlich am Tag ans Römische Reich? Und der Ursprung war wohl ein Typ, der dann ernsthaft darauf geantwortet hat, ja, so 2-3 Mal am Tag. Und die Freundin ist halt komplett, also ausgerastet, weil die das gar nicht fassen konnte. Das war nur so eine Scherzfrage. Und danach ist dann natürlich eine Welle losgetreten worden und das haben auch Leute dann ironisch beantwortet. Aber scheinbar denken ja viele Männer ans Römische Reich. Und why?
Du meinst, warum das ein Trend war oder warum?
Nee, den Trend Leute verstehe ich.
Also ich glaube, diese eine Person hat das ernst gemeint, aber ich glaube, danach war das einfach nur so.
Es haben sich doch total viele damit identifizieren können und meinten, krass, ich denke auch total oft ans Römische Reich.
Naja, weil es halt auch überall ist, weil ständig irgendwo irgendwas zu den Römern passiert. Weißt du, irgendwo wird irgendein komisches Viadukt gefunden, Grüße an Philipp Müller, irgendjemand, keine Ahnung, schaut sich mal wieder eine Doku auf Dreisat an, wo Gaius Julius Caesar wieder mal irgendeine Alte verräumt, was er halt so den ganzen Tag da gemacht hat im alten Rom.
In Köln ist auch jeder so, dritte Stadtführung, eigentlich also, jede Stadtführung, hier waren ja auch schon die Römer.
Rome is all around.
Ja, wahrscheinlich hast du recht, aber.
And if you take a closer look, Rome actually is all around.
Oh Gott. Aber bist du, also ist das in deinem Kopf auch präsent?
Nein.
Nein, okay, das beruhigt mich. Also in Pompeji wurden auch dann Hinweise darauf gefunden, dass ein flacher Teig mit überbackenem Käse verzehrt wurde.
Glaubst du, dass man in 2000 Jahren?
Jetzt habe ich dir von den Ursprüngen der Pizza erzählt, aber eine wichtige Zutat von der Pizza, so wie wir sie kennen, habe ich bis jetzt noch nicht erwähnt. Welche ist es?
Amore.
Amore, amore, am Lago Maggiore. Wer diesen Track kennt, soll sich bitte umgehend bei mir melden. Aber es ist nicht diese Zutat, nein.
Vielleicht der Mozzarella, der Fior di Latte?
Nee, einfacher.
Hefe, Sauerteig?
Ich mach mal weiter.
Ja, mach mal.
1492 kommt Kolumbus in Amerika.
Ah, die Tomate! Die Tomate!
Die Tomate, Tomate. Woher du weißt?
Was?
Woher weißt du das jetzt, dass es um die Tomate geht?
Na, weil es um Kolumbus geht und die Tomate ja, wie bekannt, aus eine exotische Frucht ist von einem fremden Kontinent.
Richtig. Er lernt in Amerika Pflanzen und Kräuter kennen, die er vorher noch nicht kannte und setzt sich für den weltweiten Austausch und Handel mit ihnen ein, der alte Conqueror. Das ist tatsächlich wichtig für die europäische Nahrungsgeschichte, denn die Leute in Europa essen bis dato keine Tomaten, die kennen die nur als Zierpflanzen und glauben auch ganz lange den ganzen Seefahrern nicht, dass man das essen kann.
Ja, würdest du einem Seefahrer glauben, wenn er dir so eine rote Frucht ins Gesicht hält und sagt, kost mal, die ist lecker.
Ich bin gutgläubig.
Ja?
Habe ich auch schon ein, zwei Mal gemacht, sowas. Naja.
Also, wenn dann so ein ripped Matrose vor dir steht, dann kaufst du sowieso alles ab.
Dann sage ich du, erzähl mir mehr. Gott, nee. Das heißt, Flo, du bist irgendwie abgelenkt. Was machst du?
Ich mache hier nur noch die App auf.
Welche Aufnehmen. App?
Zum Aufnehmen.
Ach so.
Audacity.
Die war hoffentlich die ganze Zeit schon auf.
Ja.
Okay. Es heißt also, die spanischen Kolonisten bringen die Tomate als Nahrungsmittel nach Europa. Und so kommt sie auch in Neapel an, weil im 16. Jahrhundert Neapel unter spanischer Herrschaft steht.
Ah. Wusste ich nicht.
Ja. Mhm. Heutzutage ist Italien mit 5 Millionen Tonnen jährlich der größte Tomatenproduzent der EU. Mhm. Damals mussten sie erstmal vorgestellt werden in Neapel, in Italien. Und die Neapolitaner waren auch ein experimentierfreudiges Völkchen und haben diese Tomate peu à peu in ihre hiesige Küche implementiert und irgendwann haben sie daraus auch eine Soße gemacht. Und irgendwann haben sie dann diese Soße auf die ihnen bereits bekannte Fladenbrotartige Urpizza, wollte ich sie jetzt mal nennen, gestrichen. Das heißt, wir sind in Neapel im 16. Jahrhundert. Die Neapolitaner haben die Tomate entdeckt, sie haben daraus eine Soße gemacht, sie haben sie auf die Pizza gestrichen und hier kommt schon wieder eine Meldung.
Es ist ja Spanien zu dem Zeitpunkt, also es ist Lost Neapolis.
Leute, ich entschuldige mich dafür. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde fast aufgenommen und ich sag mal so, es kommt noch einiges. Im 17. Jahrhundert wird die Teig-Tomatenspeise dann zur lokalen Spezialität. Und die Neapolitaner nennen es Pizza. Der Name ist also in Neapel entstanden. Du guckst nicht mal so an, so ganz spitz. Woher das Wort Pizza kommt, weiß man allerdings nicht. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Theorien dazu. Die wahrscheinlichsten sind folgende drei. Erstens, Pizza hat altgermanische Wurzeln und kommt von Bizzo, was so viel heißt wie Bissen. Ja. Zweitens, Pizza kommt vom griechischen Fladenbrot Pita. Und drittens, und das ist, glaube ich, mein Favorit, wenn ich mir das rausnehmen darf zu sagen, es kommt aus dem italienischen Dialektwort Pinza, das heißt stampfen und zerstoßen. Und es gibt ja auch die Pinza, diese Pizza-Alternative. Da wird das Mehl und der Teig quasi so, ja, so einfach zerstoßen.
Wie?
Na, ich habe das gerade gemacht so.
Ja.
So einem, ja, okay. Das ist, da muss man dabei gewesen sein. Und das halte ich für die realistischste.
Ja, es ist so ein Mix aus allen macht irgendwie Sinn, ne? Aber ja, okay. Mhm.
Weil die Pizza schon damals auch bei sehr hoher Temperatur gebacken werden muss, ist es für die meisten Leute unrealistisch, eine Pizza zu Hause zu machen. Und deshalb bringen die Leute damals ihre Teigrohlinge zu Bäckern in der Stadt, die für sie backen.
Geil.
Und dadurch entsteht damals ein eigener Handwerkszweig in der Stadt, der Pizzaiolo, der Pizzamacher. Pizzaiolo, il Pizzaiolo entsteht, der Pizzamacher. Irgendwann stellt er den Teig auch selber her und belegt ihn nach seinem Gusto und so entsteht also die Werkstatt des Pizzaiolo, genannt
Pizzaioleria.
Pizzeria, genau. Das ist die Entstehungsgeschichte der Pizzeria. Das Problem damals ist, oder was heißt das Problem? Der Fakt ist, es interessiert sich kein Schwein für die Pizza und Pizzeria außerhalb von Neapel. Das ist so ein lokales Ding. Hm. Die haben ein lokales Pizzading am Laufen in Neapel.
Das ist so wie damals in Dresden, als der Saurungsen verkauft wurde. Am Alaunpark, like, wer es noch kennt, das war ein Laden, der hatte ungefähr 2 Monate geöffnet. Und du wirst es wissen, der Saurungsen.
Ich habe zwei Dinge nicht verstanden. Saurungsen und dann wo?
In Dresden am Alaunpark.
Ach, Alaunpark.
Da an der Ecke, wo jetzt so ein Pizzaladen drin ist. Richtig, dort. und Saurungsen war einfach so ein dunkles Pumpernickelbrötchen, in das Wildschweinfleisch und Sauerkraut mit einer Meerrettichsoße gefüllt wurde. Und das wurde als der neue Döner vermarktet, als der Sachsen-Döner.
Oh Gott.
Ja, war relativ
schnell. Das heißt, das Brötchen war wie ein Schwarzbrot?
Ja, war so ein dunkles Brot, dann so Wildschweinfleisch, Sauerkraut.
Das und sind so doch total teure Produkte.
Ja, wie gesagt, wer auf diese Idee, das klang wie so eine Kiffer-Idee. Lass uns einen Sachsen-Döner erfinden und den am A-Park verkaufen.
Und wie hieß der?
Saurungsen.
Saurungsen.
Kannst du dich erinnern? Ich meinte vorhin, dass diese Scheibe Wurst, das ist ein ziemlicher Rungsen, habe ich gesagt.
Ah ja.
So wie so ein dickes Ende vom Brot halt. So ein
Ach, Rungsen sagt man zum Ende vom Brot. Ja, ich sag knüst.
Na, siehst du mal.
Naja. Also sauknüst in meiner Welt.
Exkurs Ende.
Wie für den Saurungsen sich niemand interessiert hat, hat sich auch niemand für die Pizza interessiert. So. Allgemein ist die italienische Küche nicht beliebt. Die Menschen auf der Welt finden sie zu einfach, zu salzig. Und das finde ich interessant, weil heutzutage würde wahrscheinlich jede Person sagen, die italienische Küche, die liebe ich, denn die ist salzig und total geschmackvoll. Und einfach.
Ja.
Oder?
Und gesund auch oft.
Ja, aber damals galt sie als nicht gesund. Die Leute haben gesagt, die italienische Küche macht träge. Sie ist so einfach, arme Leute essen, es interessiert uns nicht. Da war Hochkultur angesagt.
In welchem Jahrhundert befinden wir uns
jetzt? Wir befinden uns immer noch im 17. Jahrhundert.
Ah ja. Was war da so angesagt? Wahrscheinlich wieder Franzosenfraß, oder?
Die haben crazy Sachen gegessen. Also sowas wie Pfauen und so auch.
Heidi, nimm dich in Acht.
Ja, das ist meine, meine popkulturelle Transition, die ich jetzt hier in dem Podcast machen wollte, von der Pizza, von der italienischen Küche des 17. Jahrhunderts zu Heidi Ween 2023. Vielleicht gibt es einen Heidi-O-Ton. Vielleicht auch nicht. Heidi, was sagst du denn zur italienischen Küche? Jetzt du.
Ich mach doch jetzt nicht den Heidi-O-Ton.
Warum nicht? Die Frage ist jetzt natürlich, wie ist die Pizza weltberühmt und weltbeliebt geworden?
Ja, über eine gute PR-Agentur aus Mailand.
Fast.
Nee.
Es war eine sehr gute PR-Strategie eines Neapolitaners.
Okay.
Es gibt eine Legende und die besagt Folgendes. Es gibt damals König Umberto den I. Und der hatte eine Frau, die bei einem Besuch in Neapel Pizza bestellt hat. Mhm. Das war 1889.
So spät erst?
Mhm. Okay, da wurde sie erst weltberühmt. Diese Gemahlin wünschte sich in Neapel 3 Sorten dieser Pizza. Und der Pizzabäcker Raffaele Esposito hat 3 Pizzen gebacken. Unter anderem eine in den Farben Italiens. Rote Tomatensauce, weißer Mozzarella und grünes Basilikum.
Pizza-Fungi.
Richtig. Die Frau hatte daraufhin ein Dankesschreiben an diesen Pizzabäcker geschickt, weil ihr die Pizza so gut gefallen hat und so gut geschmeckt hat. Und der wiederum ist darüber so erfreut, dass er seine Kreation nach dem Namen ihrer Majestät benennt.
Margarita.
Richtig.
Ich halt komplett übersteuert. Entschuldigt bitte, wenn ich euer Ohr vollgebrüllt habe.
Die Leute beschweren sich doch immer, dass wir so leise sind.
Ja, stimmt.
Jetzt gibt es halt das andere Extrem. Wir sind ein extremer Podcast. Die Pizza Margherita ist also geboren oder ward geboren und man kann diese Legende glauben, muss man aber nicht, denn diverse HistorikerInnen haben mittlerweile widerlegt, dass die Königin in Italien oder in Neapel zum ersten Mal diese Pizza gegessen hat. Sie hatte wohl vorher schon diverse Pizzen gesnackt, aber dieser Esposito war halt der Einzige, der die Empfangsbestätigung damals aufgehoben hat, dass er nachweisen konnte, ich habe dem Königshaus zuerst erstmalig diese Pizza geliefert und der hat auch die Margherita scheinbar nicht erfunden, aber ich liebe Legenden. Diese stimmt nicht, aber man kann sie ja glauben, weil sie romantisch ist. So, ein weiterer Faktor, der die Pizza einer breiteren Weltbevölkerung zugänglich gemacht hat, ist oder sind die USA. Du lagst vorhin nicht falsch, denn bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 verlassen rund 14 Millionen Italiener und Italienerinnen ihr Heimatland. Und die größte Menge von Auswanderern geht in die USA. 40% waren das.
40% der Bevölkerung sind ausgewandert?
Nee, dieser 14 Millionen.
Ach so, okay.
Der 14 Millionen. Und diese Einwanderer nehmen natürlich ihre Rezepte und Gerichte mit. Mhm. Und in den USA kommt das aber auch nicht gut an, weil hier die Leute eben, wie ich eben gesagt hatte, auch davon ausgehen, dass die italienische Küche träge macht, müde macht, zu salzig ist, zu einfach ist. Sie interessieren sich einfach nicht dafür.
Ja, bis dahin bestand die USA ja im Grunde auch nur aus irgendwelchen Iren und Engländern.
Ja, und die Küche ist ja bekannt dafür, dass sie sehr leicht ist.
Exakt, sehr leicht und sehr komplex.
Ja, aber was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht.
Ja.
Und in Amerika kann dieses Sprichwort auch angewandt werden. 1905 eröffnet der neapolitanische Einwanderer Gennaro Lombardi in New York einen kleinen Lebensmittelladen, in dem er auch Pizza anbietet. Erst kommen da nur andere italienische Einwanderinnen und Einwanderer, aber immer mehr und peu à peu finden die Amerikanerinnen Freude daran. Und vor allen Dingen finden sie Freude an der Pizza. Und die Amis lernen besonders, oder wahrscheinlich die ganze Welt lernt besonders während des Ersten Weltkrieges, einfache Speisen zu schätzen. Ja. Alles, was einfach zu machen ist und wofür man nicht viel braucht, ist in Krisenzeiten natürlich wahnsinnig von Vorteil. Und deshalb ist die Pizza ein Gericht, was sehr beliebt wird.
Und nicht nur er hatte großen Erfolg, sondern auch 100 Jahre später sein Ururenkel Pietro Lombardi.
Ja, Pietro, vielleicht bist du ja der Ururenkel von Gennaro.
Und hier kommt ein O-Ton von Pietro.
Signorita. Vielleicht hat er deswegen auch so ein bisschen auf Signorita ist ja Spanisch. Das wiederum könnte den Ursprung finden in der spanischen Besatzung Neapels.
Soll ich dich da rausholen, Lilly?
Ja.
Okay. Also im Ersten Weltkrieg hat die Bevölkerung angefangen, einfachere Speisen wertzuschätzen.
Ja.
Und ich meine, da sind wir wieder an dem Punkt. Ich meine einfach, geil belegtes Brot, geil belegter Teig, das ist ja schon auch was, was eigentlich in den meisten Küchen der Welt irgendwo stattfindet. Wenn du hast in Indien zum Beispiel hast du so Naan und Chapati und sowas, das ist ja auch am Ende Brot, was du mit etwas belegst beim Essen. Du hast das deutsche Brot, du hast in vielen, es ist ja, da fallen mir jetzt die Beispiele nicht ein.
Aber
es gibt schon.
Gebackener Teig mit Belag, den gibt es eigentlich überall. Genau. Ja, auf jeden Fall.
Vor allem, wenn da noch Käse ins Spiel kommt, dann aber mal gute Nacht.
Guten Morgen auch. Die Pizza wird also immer beliebter und es entstehen auch neue Pizzasorten, weil aus Mangel an Belägen, die es manchmal einfach nicht gibt, vor allen Dingen während Kriegszeiten, einfach die Leute kreativ sein müssen und sich neue Kombinationen und Varianten überlegen. Und so ballern sie mal Fleisch drauf, mal Zwiebeln und es entstehen einfach immer mehr Pizzasorten. Vor allen Dingen die Amis, die dann in Deutschland, wie heißt das, Soldaten, genau. Mhm. Vor allen Dingen die amerikanischen Soldaten, die in Deutschland stationiert sind, kennen diese Pizza schon aus ihrer Heimat, also aus Amerika. Und haben aber am Anfang in Deutschland ein Problem, weil es in Deutschland überhaupt gar keine Pizzerien gibt. Was mich total erstaunt hat, erst in den 1960ern haben in Deutschland Pizzerien massenweise eröffnet. Es gab bis dato nur eine Handvoll. Die erste Pizzeria Deutschlands, nachweislich, wurde 1952 in Würzburg eröffnet.
Spricht Giovanni Zarella nicht oft davon, dass seine Eltern so eine der ersten, ich weiß nicht, ob es Pizzerien war, aber zumindest italienische Restaurants eröffnet haben?
Ist das so?
Ja, das ist so. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt sehr gefährliches Halbwissen, aber ich habe das schon mehrmals irgendwie so am Rande gehört, dass das seine Familiengeschichte ist. Aber 1951 wäre ein bisschen sehr früh für seine Eltern. Naja,
wie alt ist der denn so? Ende 30?
Ja, das ist
seine so früh. Eltern sind dann so, wie alt mögen die sein? 70?
Ja, aber dann sind die erst in den 40er, 50ern geboren.
Ja. Aber naja, wenn die in den 60ern Pizzerien in Deutschland erobert haben, können ja italienische Restaurants noch ein bisschen später nachgefolgt sein. Es gab ja auch so einen richtigen, so eine Italo-Sehnsucht, ne? In Deutschland eine Zeit lang. Und im Zuge dessen. Noch? Die gibt es immer noch. Also, wenn nicht jetzt. Jedenfalls, wo bin ich denn jetzt? So, die erste, in den 1960ern eroberten Pizzerien dann Deutschland und in Wien. In deiner alten, alten Stadt hat die erste Pizzeria erst 1975 eröffnet. Das ist so gar nicht lang her.
Nein.
Für uns sind Pizzerien ja wirklich das Normalste der Welt. In jedem Kaff in Deutschland gibt es mittlerweile irgendeine Pizzeria. Ich bin damit aufgewachsen, dass man auf dem Land kein Restaurant hat, aber eine Pizzeria.
Ja, aber in Wien ist eh so der alte Spruch irgendwie, wenn was wirklich Weltbewegendes passiert, dann erfährst du es in Wien 10 Jahre später.
Ah, cool.
Das ist halt, da geht alles langsamer.
Wissen die, dass der Papst gestorben ist?
Okay. Welcher Papst? Welcher von denen?
Der Pope. Der letzte halt.
Ja, also auf der anderen Seite, klar gab es ja wahrscheinlich auch schon so Italiener und Italienerinnen davor in Deutschland, aber wie du gesagt hast, wie es in den USA ein Problem war, das überhaupt erstmal Leuten schmackhaft zu machen. Muss mal, keine Ahnung, ich versuche gerade irgendwie eine Region oder eine Essenskultur aus der Luft zu greifen, die es noch nicht gibt in Berlin oder in Deutschland. Mittlerweile gibt es ja eigentlich fast alles. Aber wenn jetzt jemand, meinetwegen, keine Ahnung, einen südgrönländischen Tapasladen aufmachen würde, der wäre morgen auch nicht voll.
Das stimmt.
Also das ist ja klar, dass das irgendwie eine Weile dauert, bis sich das rumspricht und bis der hier Tipp Berlin da war und Berlin Food Stories
und mit Vergnügen und so weiter und so fort. Gut, jetzt kannst du glänzen, Flo, weil du vorhin schon angefangen hast mit den verschiedenen Pizza-Arten.
Ja.
Oder als ich dich gefragt habe, was die liebste Pizza ist, hast du mich erst so gefragt, Pizza-Beleg oder Pizza-Art? Jetzt geht's um die Pizza-Arten. Ja. Es gibt unterschiedliche Arten, sonst würden wir jetzt nicht darüber sprechen. Welche kennst du?
Deutsch! Nein, die gibt's natürlich nicht.
Nee.
Ich kenne römische Pizza.
Richtig.
Ich kenne neapolitanische Pizza.
Richtig.
Und dann hört es in Italien, dann gibt es die Pinsa, ich weiß nicht, ob wir das hier mit reinzählen. Dann hört es aber in Italien für mich schon ein bisschen auf.
Mhm.
Dann gibt es New York Style.
Ja.
Chicago Deep Dish.
Ja.
Detroit. Und dann gibt es noch so 2, 3 andere, aber da bin ich dann so langsam durch.
Alles klar, okay. Ja dann erzähl mal, was ist denn was?
Also, römisch ist sehr ist, sagen wir mal so, normal. Das, was man als normale Pizza kennt. Also so bisschen dünner Teig, nicht so hochgebackener Rand. Neapolitanische, sehr, sehr dünner Teig, hochgebackener Rand, sehr fluffiger Rand.
Kleiner Einschub noch dazu. Die neapolitanische Pizza wird unglaublich heiß gebacken. Ja. 430 bis 480 Grad braucht es da und nicht mehr als 90 Sekunden.
Stimmt, die das geht so richtig, die ist so, die explodiert
fast. Deswegen hat die so einen fleckigen Teig, der manchmal ja schon so leicht verkohlt ist auch.
Und manchmal auch noch so fast roh.
Mhm.
Ja,
genau.
Ich mag das. Es ist natürlich, es ist super generisch und ich bin damit nichts Besonderes, aber ich esse die wirklich gerne.
Ich auch, aber ich mag auch die römische Pizza, muss ich sagen. Hm? Manchmal habe ich auch Lust auf so eine.
Ja, hier bei Il Due Forni.
Mhm.
Oder so heißt der Laden, ne?
Ja.
Ja. Das ist ja römische.
Ja. Oder L'Osteria, die machen auch römische Pizza.
Ja, okay.
Ich wohne auch über einem Pizzeria, die nicht von Neapolitanern geführt wird, wenn ich es mal so sagen kann. Und die machen auch einfach so eine solide römische Pizza. Und manchmal hab ich da tierisch Bock drauf.
Ja.
Und mein Dream ist eigentlich, dass ich irgendwann mal so eine Vorrichtung von meinem Fenster habe, an der ich dann einfach so ein Körbchen runterlasse und die wissen dann ganz genau, was sie mir in mein Körbchen tun müssen. Aber dafür sind wir noch nicht close genug. Aber ich habe es schon erreicht, dass wenn ich mal länger nicht da bin, beziehungsweise die mich länger nicht sehen und sie mich dann wiedersehen, dass sie dann fragen, hey, wo warst du? Wir haben dich vor lang nicht gesehen. Und das ist, da geht mein Herz auf, weil das meine romantisierte Vorstellung von Großstadtleben ist, dass man unten entweder einen Kiosk oder ein Restaurant hat, bei dem die Besitzer einen kennen.
Wo man grüßt.
Wo man sich grüßt und ja einfach mal schnackt. Und das ist passiert und ich freue mich sehr. Gut,
eine weiter. Eine Pinsa wird nach dem Backen belegt.
Mhm.
Also es ist eigentlich so der OG.
The OG-Pizza, ja. Und die wird auch, der Teig wird anders hergestellt, der muss auch länger ziehen und so. Eine Pinsa ist aber, ich würde sagen, lass uns nicht an der Pinsa aufhalten, weil das keine Pizza ist, sondern das ist eben ein eigenes Gericht eigentlich.
Ja. New York-Style ist einfach sehr, sehr, sehr groß und sehr dünn.
Mhm.
Da sind so diese Mega-Slices.
Mhm.
Und was meiner Meinung nach zu New York-Style dazugehört, ist, dass es eigentlich immer auf die Hand gegessen wird.
Mhm, das stimmt.
Und dass es dann in dem Laden, wo man sie kauft, so kleine Streuer mit Oregano und Parmesan gibt und Chiliflocken, die man sich dann so noch oben drauf machen kann.
Okay.
Das gehört eigentlich auch noch dazu.
Okay.
Chicago Deep Dish ist meiner Meinung nach völlig überbewertet.
Hab ich noch nie gegessen? Du?
Ja, letztes Jahr in Chicago. In dem, du hast The Bear immer noch nicht gesehen. Lee, wenn du The Bear gesehen hast, dann machen wir mal eine Spezialfolge The Bear. Okay.
Oh, geil, ja.
Ja, weil ich wirklich, verspreche ich dir, so dass ich so viel nächsten... mit dir da aufzuarbeiten.
Okay, ich verspreche dir, dass ich es in den nächsten zwei Wochen gucken werde.
Und das ist jetzt kein Spoiler, aber in einer der Folgen, weil es spielt ja in Chicago, das weißt du ja, glaube ich, schon, gehen die in einen Laden und kaufen Chicago Deep Dish. Und dort war ich.
Ah, geil. Ja. Okay.
Aber die ist mir viel zu teigig und so käsig. Also es ist sehr viel Teig, sehr viel, es ist von allem sehr viel. Sehr viel Tomatensauce, sehr viel Käse, sehr viel Teig und einfach, das ist fast wie ein Kuchen. Also die war so fast so 5 cm hoch. Fand ich ehrlich gesagt nicht so geil. Was aber der absolute Hammer ist Detroit Deep Dish.
Mhm.
Und da bin ich natürlich ein bisschen befangen, da meine Frau aus Detroit kommt und es in Berlin einen sehr, sehr guten Laden gibt, wo man die essen kann.
Mhm.
Wie heißt er? Magic John's.
Mhm.
Auf der Oranienburger Straße. Und das Besondere bei Detroit Deep Dish ist, dass in den Teig Käse mit eingearbeitet wird. Und dieser Käse beim Backen karamellisiert und du einfach so einen geilen Teig hast. Und dann ist eigentlich fast schon egal, mit was du es belegst. Und ich finde die Geschichte auch irgendwie geil, dass es so angeblich aus alten Autoblechen in Detroit gefertigt wurde und daraus dann die Pizza gefunden wurde oder gebacken wurde. Jetzt habe ich viel geredet.
Nee, finde ich cool, weil ich das überhaupt nicht wusste. Ich habe das jetzt natürlich alles recherchiert, aber ich hatte von Deep Dish Pizza noch nie gehört. Also dadurch, dass es die New York-Style-Pizza gibt und die Deep Dish Chicago und Deep Dish Detroit, ist es natürlich verständlich, dass viele Leute assoziieren, dass die Pizza aus den USA eigentlich kommt. Es haben aber italienische Einwanderer die Pizza dahin mitgebracht und die Amerikaner haben sie halt, sag ich mal, groß gemacht, größer als sie war. Und die Tomate ist überhaupt erst dank Amerika nach Europa gekommen. Also, so kann man es schon irgendwie sehen, dass Amerika da seine Finger im Spiel hat. Es gibt noch die Pizza al Taglio. Taglio, Taglio. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber man sagt ja Tagliatelle, deswegen heißt die Pizza Taglio, denke ich. Die Pizzen reihen sich meterlang aneinander, haben auch einen knusprigen Teig, werden mit Tomatensauce bestrichen und mit simplem Mozzarella oder gefüllten Zucchiniblüten und Sardellen belegt. Und es geht also um eine Pizzasorte, die extra dafür gemacht wird, auch geschnitten zu werden und stückchenweise gegessen zu werden. So ein bisschen wie die New York-Style. Also es sind einfach so riesige, lange Bleche.
Die gibt es aber auch oft in Berlin, ne? So, die dann so meterweise verkauft werden.
Aber die werben nicht damit, dass sie Pizza al Taglio machen. Könnten sie eigentlich mal machen.
Klingt viel geiler.
Klingt viel geiler als
Pizzastücke.
Pizza to go oder was da immer steht. Genau, und dann gibt es seit vielen Jahren, und die erfreut sich auch immer mehr Beliebtheit, die Sauerteigpizza. Ich liebe Sauerteigpizza, muss man halt mögen, aber es ist nochmal eine neue Geschmacksdimension im Teig und macht den Teig auch extra luftig, aber man muss natürlich dafür erstmal Sauerteig ansetzen und zu
das
Hause.
Das dauert.
Das hatten wir schon mal mit dem Sauerteig, ne? Da bin ich auch irgendwie kein Typ für, dass ich
hast
das so.
Hast du die Zeit nicht?
Und man muss ich habe keinen Bock, da Verantwortung für zu übernehmen. Ich glaube, das ist es.
Ja, das ist die Vorstufe zum Hund, zum Kind.
Genau.
Der Sauerteig.
Und da bin ich nicht angekommen.
Man braucht auch ein geregeltes Leben, dass du einfach diesen Teig ständig fütterst.
Ja, ich bin ja morgen hier, heute da und so. Das funktioniert nicht.
Nein.
Ich wäre gern so eine Person, muss ich sagen. Und vielleicht bin ich auch irgendwann diese eine Person, die ich will dann auch alles einlegen und immer so pickelt alles zu Hause haben. Habe ich nicht.
Mit dem Sauerteig eher schwierig.
Und dann, und ich möchte sie nämlich nicht vergessen, denn ich liebe sie, die gute alte Tiefkühlpizza, die TKP.
Na, geh bitte.
Ich liebe eine gute TKP. Ich finde, es gibt so Tage, an denen man denkt, scheiße, ich habe nichts mehr zu Hause, ich habe aber Hunger. Und ich will jetzt irgendwas haben, was mich glücklich macht, aber ich kann dafür nicht mehr rausgehen. Und dann ist da eine TKP in deinem Tiefkühlschrank und es ist in dem Moment das Allerbeste, was du essen kannst. Und ich finde, du kannst
Lilly,
sie ja optimieren.
Einfach schon zu sagen, in deinem Tiefkühlschrank, ja, du bist bei Eat the Rich mitgemeint.
Okay, wie... Was ist das denn für ein, was soll das denn jetzt? Du hast gestern auch eine TKP gegessen.
Eine. Mehr hat nicht reingepasst.
Ich bin auch so ein Arschloch, was sich eine TKP pimmt.
Ja, habe ich gestern Abend auch kurz überlegt, ob ich da noch so ein bisschen Parmesan drüber reibe. Und dann dachte ich mir, nee, ich möchte die im Original probieren. Mhm. Und die war ja auch gut. Und die war ja auch, und da war wirklich, da waren nur gute Zutaten drin. Mhm. Und die war lecker und die hat voll okay geschmeckt. Und das kann man mal machen, aber so diese Wagner Dr. Oetker Restaurante-Kacke. So, also das kommt mir nicht in den Ofen.
Ich werde da auch ein bisschen melancholisch, weil das so Sachen waren, die man sich halt früher dann mal zu Hause das erste Mal gemacht hat, wenn die Eltern abends nicht da waren, dann hat man sich eine Pizza in den Ofen geschoben. Dann muss man den Moment abpassen, an dem sie nicht mehr zu heiß ist, weil man sich halt sonst den ganzen Gaumen verbrennt. Und dann macht man sich die auf so ein Brettchen, schneidet sich das schon so zurecht und snackt die vom Fernseher. Das war für mich früher so ein bisschen so, oh geil, die Eltern sind nicht da. Und das Gefühl habe ich immer noch ein bisschen. Ich esse TKP immer von einem Brett, was ganz komisch ist, weil ich normalerweise ja vom Teller esse. Aber eine Tiefkühlpizza habe ich immer auf einem Brettchen. Und,
ich sehe, ach gerade, du hast unfassbar viele Bretter.
Ich habe viele Bretter. Ja, ich liebe Schneidebretter und ich liebe auch verschieden große Schneidebretter. Ja, und deswegen habe ich sehr viele. Und dieses ganz große da hinten ist mein Käsebrett. Darauf wird Käse angerichtet. Schön, ne?
Mhm.
Ja. Das war's im Prinzip. Ich fasse aber gern noch einmal zusammen. Die Pizza hat ihren Ursprung schon irgendwie in Italien, aber auch bei den antiken Griechen und in Amerika wegen der Tomate und wegen der Verbreitung und der Größermachung, der Beliebtheit von der Pizza, bevor sie dann nach Europa kam. Bevor wir jetzt aufhören, habe ich noch eine sehr, sehr wichtige Frage an dich, Flo. Pizza Hawaii. Ja oder nein? Wie kann man denn da jetzt nicht direkt ja oder nein sagen?
Also ich habe die schon oft gegessen und ich finde die auch nicht scheiße. Es wäre aber auch nicht die erste Pizza, die ich mir machen würde. Und wenn ich die Wahl hätte zwischen zwei Pizzen, zwischen, keine Ahnung, einer Fungi und einer Hawaii, würde ich immer die Fungi nehmen. Aber ich finde es auch, ich habe es ewig nicht mehr gegessen. Ich müsste es mal wieder essen, um zu überlegen, wie mir das schmeckt, was mich an der Pizza Hawaii mehr abtörnt als die Ananas, ist immer dieser Formschinken, der da drauf liegt. Mhm. Das finde ich viel räudiger als die Ananas.
Ich finde beides komplett räudig. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du da jetzt so diplomatisch drauf reagierst.
Ich war ja auch lange Pizzaiolo. Ich habe ja.
Das? Ach so. Ach
ich
so.
Habe ja ein Jahr in einem Pizzalieferservice.
Ich habe mich gerade gefragt, was ein Pizzaiolo ist.
Wow. Ich habe ein Jahr in einem Pizzalieferservice gearbeitet und habe deswegen eine sehr, sehr enge Verbindung zu allen Pizzen. Mhm. Und ja.
Hast du auch die Kartons gefaltet?
Ja.
Also bist du gut darin?
Ja.
Fantastisch. Warum, und das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage, warum wurde noch kein Pizzakarton erfunden, der die Pizza geil bleiben lässt? Die wird ja labbrig darin und der Pizzakarton weicht durch. Warum gibt es nichts, was sie gut bleiben lässt?
Ich glaube, weil das viel zu teuer wäre. Du müsstest ja irgendwie einen isolierten, warmen...
Ja, aber also, es wird doch jeder Scheiß erfunden, warum dann nicht ein guter Pizzakarton?
Ja, weil wahrscheinlich so eine Verpackung dann 4-5 Euro pro Packung kosten würde. Hm. Das wäre jetzt so mein Gedanke, weil so eine...
Das ist mir irgendwie zu, so das Pappe. Ist mir irgendwie zu einfach. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, da könnte man mal was entwickeln. Ich unterstütze mental. Ja, genau. Ich komme zurück, Flo, von meiner kleinen Auszeit, die ich mir bald nehme und habe einen Pizzakarton entwickelt.
Ja, da müssen wir noch.
Und dann kann ich aufhören zu arbeiten, weil dann bin ich steinreich.
Ja, bist du steinreich, weil du irgendwie einen Pizzakarton für 10 Euro pro Stück entwickelt hast.
Den und dann machen wir hier so einen Arschloch-Venture-Capital-Podcast daraus.
Ja, wo es dann jede Woche nur darum geht, wo du gerade investierst und verloren und gewonnen hast. Naja, bei Standard wirst du es schon verkaufen können. Ich meine, die 10 Euro, die sind jetzt auch egal.
Dann. Richtig. Richtig. Gut, ja, das war jetzt eine sehr, war eine diplomatische Pizza Hawaii-Antwort. Ich verabscheue Pizza Hawaii wirklich so sehr. Ich finde warmes Obst generell schwierig. Warme Ananas komplett ekelhaft. Dieser Formschinken natürlich auch. Und wie man das zusammen auf einer Pizza essen kann. Bäh. In herzhaften Gerichten hätte ich vielleicht noch dazu sagen müssen.
Ah, okay, ja.
Finde ich komplett schwierig. Ich mag auch nicht Ananas in so einem Curry oder so. Nee. Da bin ich raus. Also, wir sind raus für diese Woche. Wir hoffen, wir haben euch hier nicht zu sehr...
Fast eine Stunde, Lilly. Alter Schwede.
Ja, ich entschuldige mich irgendwie auf eine Art dafür. Aber
wir
geloben Besserung.
War wild.
Habt eine richtig gute Woche. Wenn ihr Vorschläge habt, welches Thema wir mal unter die Lupe nehmen sollen, dann schreibt uns gerne bei Instagram und lasst eine gute Bewertung da. Und... Lasst es euch gut gehen, Leute. Willst du noch was sagen?
Danke, tschüss.